werde also dann heute mit Plessner fortsetzen, das nächste Mal auch noch, und ich werde Ihnen dann, das habe ich bereits angedeutet, ja, Ihnen das letzte Mal, also in der nächsten Vorlesungseinheit, auch eine knappe Zusammenfassung dieser Vorlesung noch bringen. Ich würde eines Ihnen auch noch empfehlen, dass Sie sich meinen Menschenmodellierungsvorschlag, ich habe Ihnen das ja ausgehändigt, die Blätter bei Gelegenheit noch einmal anschauen. Ich werde dann in der letzten Einheit noch einmal darauf zurückkommen. Und ja, beim Prüfungsgespräch wird das ja auch vorkommen. So, vielen Dank für die Unterstützung der Evaluation. Ja, wenn es, wie Plessner feststellt, stimmt, dass der Lebensbegriff als philosophischer Epochenbegriff das Denken des 20. Jahrhunderts und man könnte sagen auch noch des 21. Jahrhunderts bestimmt, so folgt daraus erstens, dass Philosophie unter anderem die Funktion einer allgemeinen Lebenswissenschaft beinhaltet. Nun, das haben wir bereits der aristotelischen Physik entnehmen können. Und zweitens folgt aus der Leitstellung des Lebensbegriffes auch ein dementsprechendes Verständnis von Philosophie als Allgemeinwissenschaft insgesamt. Nun, sowohl bei Bergson als auch bei Heidegger geht es ja auch um die Bestimmung des Lebensbegriffes, das jedoch bei gleichzeitiger Ausklammerung des naturalen Bezugs der Organisation des Lebendigen, also man könnte sagen, boshafterweise bei Bergson und Heidegger, geht es um ein Leben ohne Lebewesen. Nun, Plessner ist dagegen der Auffassung, dass ohne einen kompakten Begriff des lebendigen Organismus kein Menschenbegriff und ohne Menschenbegriff kein Philosophiebegriff zu haben ist. Worum es geht, meint Plessner, ist den Lebensbegriff als Epochenbegriff der Philosophie des 20. Jahrhunderts ernst zu nehmen, das heißt eben Leben in seiner naturalen Verankerung zu begreifen. In dieser seiner naturalen Verankerung zeigt sich Leben gegenständlich und körperlich. Körperlich gegenständliche Dinge, wie die auch von Aristoteles bereits angesprochenen, denen Leben innewohnt, haben ein Innern und ein Außen, beziehungsweise sind sowohl nach innen als auch nach außen gerichtet. Das heißt, das Innern und das Außen verstehen sich hier nicht im Sinne eines bloß räumlichen Unterschieds, sondern im Sinne von zwei einander entgegengesetzten, aber gleichzeitig miteinander in einer dynamischen Verbindung und Wechselbeziehung stehenden Bewegungsrichtungen. Diese dialektisch-dynamische Spannung der Innen-Außen-Differenz ist das, was Leben in Bewegung hält. Einer Bewegung des sich stets verändernden Werdens. Denken Sie bitte auch an den Einstieg, also in mein Modell. Da werden Sie diesen Gedanken auch vorfinden. Also es geht um ein Werden, das am besten mit dem Begriff Entwicklung zu fassen wäre. Entwicklung bedeutet ein in bestimmter Weise gerichtetes Werden. Also ein Werden, das eine bestimmte Bewegungsrichtung erkennen lässt. Allerdings hat uns Plessner keine umfassende Entwicklungstheorie bieten können. Was er uns aber anbietet, ist eine Stufentheorie bzw. Stufenstrukturtheorie der Organisation des Lebendigen, angefangen vom einfachen Organismus bis hin zum Lebewesen Mensch. Nun, ich möchte mich in den folgenden Ausführungen vor allem auf Plessners Initialschrift der philosophischen Anthropologie, nämlich die Stufen des Organischen und der Mensch, beziehen. Sie haben ja diesen Text auch als Literatur für diese lektürebezogene Vorlesung angegeben von mir. Und ich möchte Ihnen dabei vor allem drei Zentralbegriffe erörtern, von denen her die Konstitutionsbedingungen der lebendigen Organisation und darauf aufbauend die begriffliche Fassung des Lebewesens Mensch erst verständlich wird. Und diese drei Zentralbegriffe bei Plessner sind erstens der Begriff des Doppelaspekts oder der Doppelaspektivität, damit angesprochen ist die Innen-Außen-Differenz. Zweitens der Begriff der Grenze und drittens der Begriff der Positionalität. Damit ist angesprochen, dass jedes Lebewesen ein positionales Zentrum auch beinhaltet. Nun, ausgehend von der Positionalität werde ich dann auf den Menschenbegriff bei Plessner insgesamt zu sprechen kommen, der sich wiederum mit vier weiteren Begriffen fassen lässt, nämlich der Begriff der exzentrischen Positionalität, der Begriff des Geistes, der Begriff der Person und letztendlich der Begriff der Autonomie und Freiheit. Ich wende mich also zunächst dem Zentralbegriff des Doppelaspekts zu. Der Begriff Doppelaspekt steht, wie gesagt, für die Innen-Außen-Differenz, wie sie für lebendige Organismen typisch ist. Allerdings stehen dabei die Innen- und Außenseite einander nicht statisch fixiert gegenüber, sondern es handelt sich dabei vielmehr um eine zwischen der Innen- und der Außendimension aufgespannte, dynamisch prozessierende Bewegung zwischen Innen und Außen. Ich bringe Ihnen in diesem Zusammenhang gleich ein Zitat auf Seite 138 der Stufen des Organischen. Da sagt Plessner Folgendes: Körperliche Dinge der Anschauung, an welchen eine prinzipiell divergente Außen-Innen-Beziehung als zu ihrem Sein gehörig gegenständlich auftritt, heißen lebendig. Mit dieser Bestimmung ist zugleich der Nerv der Schwierigkeiten im Eigenschaftscharakter des Lebendigseins berührt, das mit anderen Eigenschaften desselben Körpers schon erscheinungsmäßig nicht auf die gleiche Stufe gestellt werden kann. Es ist nicht zu viel behauptet, wenn man sagt, dass um dieses Problem jede Lebenstheorie im letzten Grund allein bemüht gewesen ist. Ja, wenn Plessner hier vom Eigenschaftscharakter spricht, so sind damit nicht also die bloß äußeren Erscheinungseigenschaften angesprochen, sondern es geht um die Wesenseigenschaften dessen, was einen lebendigen Organismus ausmacht. Und da hat es ja unterschiedliche Zugänge dazu gegeben, etwa den Zugang von Köhler in der von ihm entwickelten Gestalttheorie, von der sich Plessner ebenso abgrenzt wie der von gewissermaßen jede Gestaltsform vernachlässigenden vitalistischen Theorie von Driesch. Also der bloß darauf orientiert, dass in jedem lebendigen Organismus ein energetisches Potenzial steckt, in dem sich eben das Lebendigsein äußert, unabhängig von der körperlichen Formgestalt des Organismus, auf die es aber genau wiederum Köhler ankommt. Und Plessner versucht hier zwischen diesen beiden Positionen, die man in gewisser Weise auch als polarisiert gegenüberstehend auffassen kann, nicht mehr zu vermitteln, sondern zwischen eben dem Äußeren der Gestalt und dem energetisch-inneren einen Zusammenhang herzustellen. Ich bringe Ihnen noch einmal ein Zitat auf der Seite 149 und der folgenden. Da sagt Plessner, also sich beziehend auf Köhler und Driesch, eine Entscheidung der Frage, ob die organische Form auf gestalthafter oder übergestalthafter Ordnungsweise beruht, muss unter dem Gesichtspunkt der These erfolgen, dass lebendige Körper erscheinungsmäßig eine prinzipiell divergente Außen-Innen-Beziehung als gegenständliche Bestimmtheit aufweisen. Genügt die Gestaltetheit eines Gebildes, um an ihm das Moment der Doppelaspektivität hervortreten zu lassen, oder wird dazu ein anderer, die Gestaltetheit einbegreifender Ordnungstypus erfordert? Trennen lassen sich die beiden Probleme nicht, denn sie betreffen in Wahrheit ein und denselben Sachverhalt des anschaulich erscheinungsmäßig gefassten, belebten Körpers und unabhängig davon, ob er nun nur in der Anschauung oder auch real existiert, als dessen Wesensmerkmale auftreten. Man kann unmöglich annehmen, sagt Plessner, dass Wesensmerkmale, welche derselben Ebene der Erscheinung angehören, gegeneinander gleichgültig sein sollen. Eher lässt sich vermuten, dass sie auf ein gemeinsames Grundgesetz zurückführen. Ja, also was Plessner hier uns sagen möchte oder uns nahelegen möchte, ist einerseits eben eine Abgrenzung vom reinen Vitalismus einerseits und der reinen Gestalttheorie des Lebendigen auf der anderen Seite, aber andererseits versucht er zwischen Gestalttheorie und Vitalismus zu vermitteln, indem er im Sinne der Doppelaspektivität darauf beharrt, dass das vitale Innen und das gestalthafte Außen von Organismen in einem dynamischen Wechselzusammenhang stehen. Da bringe ich Ihnen nochmals ein Zitat. Das lasse ich jetzt einmal weg. Ja, der Doppelaspektivität lebendiger Organismen beinhaltet den Gedanken, dass ein lebendiger Organismus zunächst einmal als ein Ding betrachtet werden kann, das sich wie jedes andere Ding, wie jedes andere Objekt durch seine raumzeitliche äußere Gegenständlichkeit betrachten lässt. Das ist ja nicht geleugnet, die Innen-Außen-Differenz bedeutet ja nicht, dass man jetzt sich der raumzeitlichen Struktur eines Organismus gewissermaßen enthebt. Aber die so angesprochene äußere Gegenständlichkeit, die räumlich strukturierte Gegenständlichkeit, beinhaltet, meint Plessner, schon per se einen Hinweis auf eine ihr gegenüberstehende, sie als äußere Gegenständlichkeit realisierende Innerlichkeit. Also eine Innerlichkeit, die das Gegenüberstehende der äußeren Gegenständlichkeit realisiert oder von der aus die Gegenständlichkeit realisiert wird. Und deswegen betont auch Plessner, dass zur Gegenständlichkeit ein Wogegen gehört. Lebendige Organismus beinhalten ein Gegenständliches, ein Gegenüberliegendes. Aber dieses Wogegen, diese Gegenstellung, dass ein Organismus sozusagen eine Gegenstellung gegenüber einem Gegenüberliegenden einnimmt, dieses geht nicht vom Gegenstand aus, sondern von einer Instanz, welche den Gegenstand als ihr Wogegen gewissermaßen kognitiv realisiert. Und diese Instanz ist eben für Plessner das Aktivitätszentrum eines individuellen Organismus, der imstande ist, sich in Gegenlage zu einem gegenständlichen Gegenüber zu bringen. Entweder reaktiv, instinktiv oder reflektierend auf der humanspezifischen Ebene. Die Gegenständlichkeit repräsentiert somit eine relationale Beziehung zwischen der Innendimension des Organismus und der Außendimension. Wichtig ist dabei, dass diese beiden Momente der Doppelaspektivität, also das Innen und das Außen, nicht, ich betone das noch einmal, nicht als statisch fixierte Momente verstanden, zu verstehen sind, wo die äußere Seite gewissermaßen die akzidentielle Oberfläche und die innere Seite das substanzielle Wesen in einem metaphysischen Sinne ausmachen würde, sondern es ist vielmehr so, dass das Innen und das Außen für Plessner als Richtungsdimensionen gelten. Das heißt, es geht um die Innen- und Außengerichtetheit des eigenaktiv bewegten oder sich bewegenden Organismus. Entscheidend ist dabei auch noch, dass diese beiden, dass die Relation zwischen den beiden Richtungen, dem Innen und dem Außen, nicht umkehrbar sind, sondern jedes Lebewesen muss das, was es ist, aus sich selber eigenaktiv hervorbringen. Daher dominiert gewissermaßen die Innen-Außen-Gerichtetheit jedes lebendigen Organismus. Die Relation zwischen den beiden Richtungen, also dem Innen und dem Außen im Rahmen der Doppelaspektivität, bestimmt sich daraus, dass zum einen via Innen-Außenrichtung etwas gegenständlich erscheint bzw. erfasst wird, während via Außen-Innenrichtung das Wogegen als kognitive oder im Rahmen einer kognitiven Aktivität erfasst wird. Nun, die von Plessner vertretene Auffassung, dass das Außen dem Lebewesen dank seiner von innen nach außen gerichteten Aktivität gegenständlich erscheint, unterscheidet sich grundlegend von der kartesianischen Fixierung auf das Innen im Sinne des absolut gesetzten denkenden Ich, namentlich also auf der humanspezifizierten Ebene natürlich. Also eines denkenden Ich, dem das Außen als prinzipiell unbestimmte, ungegenständliche Res extensa abstrakt abgetrennt gegenüberliegt. Dem daraus resultierenden Dualismus von Res cogitans und Res extensa bei Descartes begegnet Plessner eben mit seiner Konzeption des Doppelaspekts im Sinne einer Dynamik von Innen und Außen als miteinander interagierende Bewegungsrichtungen lebendiger Organismen bei gleichzeitiger Dominanz der, von innen nach außen Gerichtetheit. Also es geht um lebendige Organismen, die sich eigenaktiv aus sich heraus, also von innen nach außen gerichtet setzen und dabei gleichzeitig das Außenliegende kognitiv verinnerlichen. Diese Verinnerlichung des Außenliegenden führt im Falle humanspezifizierter Lebewesen, also von uns Menschen, zur Vergegenständlichung des Außenliegenden, also zur reflektierenden Vergegenständlichung des Außenliegenden. Innen und Außen erweisen sich dabei als Richtungsbestimmungen eines innen-außen übergreifenden Seins des Lebens, namentlich des menschlichen Lebens. Und dazu bringe ich Ihnen auf der Seite 86 und der folgenden ein Zitat aus den Stufen des Organischen von Plessner. Er sagt dazu Folgendes: Gegenständlich ist ein Ding nur, wenn es einem gegenständlich ist. Zur Gegenständlichkeit gehört ein Wogegen, wie eine Front nur Front gegen etwas, gegen eine Sphäre ist, nach der sie hinschaut. Objiziertsein des Körpers ist nur in einer Situation möglich, die dem Dasein des Körpers Anwesenheit ermöglicht. Gegenwärtigkeit, Anwesenheit heißt mehr als nur Dasein. Anwesendsein ist eine besondere Relation des Daseienden zu etwas, für welches es dann anwesend ist und Gegenwart hat. Da die Res extensa nur als Qualitätensystem gegenwärtig ist, muss die einzige Gegensphäre der Res cogitans zum Wogegen seiner Gegenwart, zur vorgegebenen Bezugssphäre seiner Gegebenheit werden. Körperliches Dasein erscheint mithin nur der Innerlichkeit. Und weiter heißt es dann, Gegenständlichkeit ist nur als eine besonders geartete Gegenstellung oder Gegenüberstellung möglich. Die Relation zwischen dem Sein, das gegenständlich erscheint bzw. erfasst wird, und dem Wogegen als demjenigen, welchem es gegenständlich ist, besitzt eine nicht umkehrbare Richtung, die in polarer Gegensätzlichkeit der Relationsglieder ihren Grund haben muss. Dann heißt es weiter, die Innerlichkeit darf also nicht einfach als Res cogitans, der Res extensa des Körpers entgegentreten, das ist die Conclusio in Abgrenzung von Descartes. Also die Innerlichkeit darf also nicht einfach der Res cogitans, als Res cogitans, der Res extensa des Körpers entgegentreten, wenn der Körper als Körper erscheinen, gegenständlich da sein, anwesend sein soll. Solange innerlich sein und ausgedehnt sein in ihrer Gegenstellung noch den gemeinsamen Charakter des Seins wahren, ist die Forderung polarer Gegensätzlichkeit zwischen ihnen nicht wirklich erfüllt. Dahinter steckt sozusagen der methodisch-dialektische Gedanke, dass Innen und Außen einander wechselseitig ausschließen, aber eben deswegen gleichzeitig aufeinander bezogen sind, untrennbar. Und daraus resultiert ja eine Dynamik. Bei Hegel finden wir sozusagen auf der abstrakt allgemeinsten Ebene diese Dynamik am Anfang der Seinslogik dargestellt, wo das reine Sein in seiner völligen Unbestimmtheit sich als nichts erweist, das dem Sein gegenübersteht, und aus dieser Spannung zwischen Sein und Nichts entfaltet sich dann das Werden, das ja als Werden der philosophischen Gedankenführung gewissermaßen die gesamte Logik und überhaupt das gesamte System Hegels durchläuft. Ja, und jetzt zu diesem gegenständlich Gegenüberliegenden, das im Sinne der Doppelaspektivität einen lebendigen Organismus auszeichnet, also das dem Inneren Gegenüberliegende, gegenständlich zu realisierende. Zu diesem ganzen Problem kommt noch eine weitere Problemdimension hinzu, die die Sache nicht einfacher macht, wenn man bedenkt, dass der eigene Körper ja selber eine gegenständliche Außenseite hat, die zur gleichen Welt gehört, in welche auch Gegenstände, die nicht zum Bestand des eigenen Körpers gehören, dem eigenen Organismus gegenüberstehen. Und hier befinden wir uns genau an der, wenn Sie so wollen, philosophiegeschichtlich zum Problem gewordenen Stelle, wo der von Descartes geprägte Dualismus zwischen Res Cogitans und Res Extensa endgültig aufbrechen muss und wo es in der Tat so ist, wie es nach Plessner sozusagen nicht sein kann, wenn wir uns als Mensch, wenn wir Menschen uns als Lebewesen begreifen wollen, nämlich nicht im Sinne, wir können uns nicht begreifen im Sinne einer starren ontologischen Abtrennung von Innen- und Außenseite, Res Cogitans und Res Extensa, Körper und Geist, bei gleichzeitiger Vorverlagerung des Geistes vor den Körper. Und damit wären wir ja auch mittendrin in der gegenwärtigen Geist-Gehirn-Debatte, wo genau diese Probleme wiederum auf den Tisch kommen. Zwar hat die gegenständlich zu betrachtende Res Extensa nur dann die Möglichkeit, von mir zur Erscheinung gebracht zu werden, wenn ich dem Ganzen mein kognitiv eigentätiges, denkendes Ich mit all den von ihm ausgebildeten Kategorien, im Sinne von Kant gesprochen, vorschalte. Das heißt, Erscheinen heißt in diesem Fall Anwesenheit des Dings, Kraft seiner Bezogenheit auf mich als Subjekt, wie Plessner sagt. Also Erscheinung heißt also für uns Menschen Anwesenheit des Dings, Kraft seiner Bezogenheit auf mich als Subjekt. Und diese Bezogenheit von mich auf mich als Subjekt ist nun mal von einer unbestimmten Res Extensa nicht zu haben. Ne? Wenn ich aber, und das ist eben nach Plessner der Grundfehler des Descartes, die kognitive Vorrangstellung des kategorienbildenden, denkenden Ich in einem ontologischen Sinn verabsolutiere, dann vollziehe ich damit nicht nur eine willkürliche Trennung zwischen den beiden Relationen, also zwischen Innen und Außen, sondern ich eliminiere damit gleichzeitig mit der Außendimension oder das mit der Außendimension verknüpfte Wogegen meines Denkens. Also wie gesagt, Erscheinen heißt Anwesenheit des Dinges, Kraft seiner Bezogenheit auf mich als Subjekt, was natürlich das eigenaktive, das auch kognitiv eigenaktive Subjekt voraussetzt. Aber dieser Primat des Subjekts, argumentiert Plessner, gestattet doch lange nicht seine Verabsolutierung, weil eben dann das Wogegen meines Denkens verloren geht. Ja, es werden nämlich bei einer solchen kartesianischen Absolutierung neben der Eliminierung der eigenen Körperlichkeit noch weitere für Plessner sehr wichtige Differenzierungen, die innerhalb des Ich selber angesiedelt sind, zum Verschwinden gebracht, nämlich das Ich, auf das Bezug genommen wird. Ich bin im Zusammenhang mit dem Ich, das Bezug nimmt, also das sich auf etwas bezieht. Also diese Dimensionalität geht verloren. Ich bringe Ihnen noch einmal ein Zitat auf der Seite 88 und 89 der Stufen des Organischen, das die Sache noch ein wenig erläutern soll. Plessner sagt hier, die Res Cogitans als Ich berührt nicht direkt das körperliche Sein in seiner reinen Wesenheit, sondern nach dem Prinzip der Polarität nur seine Erscheinung, durch die sein Eigentliches verdeckt ist. So wird die Innerlichkeit eine Macht der Veränderung an der physischen Welt, das Prinzip ihrer Erscheinung, ihrer Verhüllung und insofern ihrer Verfälschung. Ihr vollziehender Akt, Blick, einfache Hinwendung, ist dem Sinne nach wohl direkter Kontakt mit dem Körper. Trotzdem bleibt der Kontakt im Blick dem Situationsprinzip der Gegenstellung des Körpers gegen die Innerlichkeit verfallen. Weil vorgegeben liegt sie sich selbst im Blick, verhüllt den Körper in seinem nackten Dasein, gibt ihm im Bilde seiner Erscheinung. Und dann heißt es weiter, zum Wesen der Selbststellung gehört die Spaltung in das Ich, auf das Bezug genommen wird und in das Ich, welches Bezug nimmt. Also das ist heute auch die Debatte um die erste und dritte Personperspektive in der Frage der neuronalen, möglicherweise neuronalen Determination unserer Situation des Geistes. Ja, gut, soweit zur Doppelaspektivität. Also beim Ich geht es ja auch um die Bildung der Ich-Identität. Und man könnte sagen, seine Identität erlangt das denkende Ich nur dann, wenn es sich gegenständlich orientiert und sich dabei als das kognitiv entscheidende Glied in der Kette der Bedingungen für die objektive Erfahrbarkeit der Welt erkennt. Und diese sozusagen objektive Erfahrbarkeit der Welt weist im Sinne von Plessner auf eine weitere Strukturbedingung hin, auf eine Strukturbedingung im Rahmen der gesamten Organisation des Lebendigen, nämlich auf die Fähigkeit von Organismen, Umgebungsinformationen kognitiv zu verarbeiten. Das ist bei Plessner sozusagen nicht extensiv oder explizit thematisiert, aber das steckt sozusagen implizit in seiner Gedankenführung drinnen. Ich erinnere in diesem Zusammenhang noch einmal an die von mir propagierte Dreikennzeichnung dessen, was Leben ist, nämlich Eigenaktivität, Innen-Außendifferenz und Informationsverarbeitungskompetenz. Weil die Plessnersche Konzeption der Doppelaspektivität vor allem auf den zweiten Aspekt sich orientiert, also auf die Innen-Außendifferenz. Das heißt, der Begriff der Informationsverarbeitung kommt zwar bei Plessner nicht explizit vor, wohl aber implizit. Man könnte sagen, ein nach außen gerichteter Organismus, dem etwas gegenständlich wird, wie das Plessner immer wieder betont, realisiert das gegenständlich Gegenüberliegende innerlich. Das heißt, er erhält vom gegenständlich Gegenüberliegenden eben eine Information. Ja, ich komme jetzt zu einem weiteren mit dem Begriff des Doppelaspekts eng zusammenhängenden Begriff bei Plessner, nämlich dem Begriff der Grenze. Um nämlich die Innenrichtung von der Außenrichtung unterscheiden zu können, muss man dem Innen und Außen gerichteten Körperorganismus oder muss dem innen außen gerichteten Körperorganismus etwas gegeben sein, gewissermaßen, was gegen den Richtungsunterschied selbst neutral bleibt. Und diese neutrale Zone, sagt das unter Anführungszeichen, ist die Zone der Körpergrenze. Und da bringe ich Ihnen gleich ein Zitat auf Seite 150 des Textes, 150 und der folgenden. Um, sagt Plessner, um an einem Gebilde die Richtung nach innen von der Richtung nach außen unterscheiden zu können, muss ihm etwas gegeben sein, welches gegen diesen Richtungsunterschied selbst neutral ist und den Ansatz in der einen oder anderen Richtung erlaubt. In dieser neutralen Zone stoßen, wie man sagt, beide Richtungen gegeneinander, von ihr gehen beide aus. Durch sie hindurch kommt man von dem einen Gebiet in das andere. Der Richtungsunterschied beider Gebiete gegeneinander, also des Innen und des Außen, ne, ist da gemeint, bleibt dabei erhalten, wenn sich im Durchgang durch die neutrale Zone der Richtungssinn umkehrt. Insofern die richtungsneutrale Zone selbst kein Gebiet einnehmen darf, welches die Ausschließlichkeit des Richtungsgegensatzes von dem betreffenden Gebilde aufhöbe und neben das Außen und Innen ein real aufweisbares Zwischensetzte, ist sie Grenze. So, das ist jetzt, klingt einmal ein bisschen kompliziert. Ne? Wie verstehen wir jetzt also unsere Körpergrenze? Also unsere Körpergrenze gehört weder, die zwischen dem Innen und dem Außen steht, ist zwar, wie Plessner sagt, eine neutrale Zone, aber nicht irgendwie eine extra errichtete Sperrzone gewissermaßen. Ja, man kann das manchmal schon so erleben, das stimmt. Nicht? Wenn Sie etwa sich vor Augen führen, was Sie empfinden, nicht? Wenn jemand ungewollt in Ihre eigenen Körperzonen versucht einzudringen, nicht? Also etwa in der U-Bahn nicht? Mit entsprechenden Rempelungen oder sonstigen unangenehmen Berührungen und so weiter, also dann werden Sie feststellen, dass es als bedrohlich, als unangenehm bis bedrohlich erlebt wird, nicht? Wenn jemand ungefragt die eigenen Körpergrenzen, in die eigenen Körperzonen eintritt. Nun, die Grenze ist aber nach Plessner, wenn er von der neutralen Zone spricht, das ist weder so etwas wie, es wäre auch falsch, unsere Körpergrenze erst mit der Haut zu identifizieren, ne? Also als extra Grenzzone, das wäre sozusagen zu sehr räumlich äußerlich betrachtet und würde nicht kompatibel sein, also mit dieser Dynamik zwischen Innen und Außen. Ebenso wenig kompatibel wäre der Gedanke, dass unsere Körpergrenze eine bloß virtuelle Zwischenzone zwischen dem Körper und seiner Außenwelt ist, sondern, und das ist der Punkt, auf den es hinausläuft, die Grenze gehört selbst zum realen Bestand des lebendigen Körpers. Ja? Die Grenze gehört zum realen Bestand des lebendigen Körpers, ist aber nicht zu verstehen wie eine gewissermaßen die außen aufgeklebte Haut, die gar nichts mit uns zu tun hat. Ne? Hat sie ja nicht, ne? Weil unser Tastsinn, ne? Also, ist ja doch relevant, ne? Und der verläuft nun mal über die Haut. Ist uns deswegen ist uns schon sozusagen unsere Hautzone nicht äußerlich. Ja, also das heißt, andersrum gesagt, die Grenze oder seine Grenze ist dem Körper nicht von außen gegeben, sondern, ein Bestand seiner selbst, also von ihm selber hervorgebracht. Ja. Und da bringe ich Ihnen nochmals ein Zitat von Plessner. Plästner sagt hier auf Seite 154, die Grenze gehört reell dem Körper an, der damit nicht nur als Begrenzter an seinen Konturen den Übergang zu dem anstoßenden Medium gewährleistet, sondern in seiner Begrenzung vollzieht und dieser Übergang selbst ist. Also der Körper vollzieht selber eigenaktiv seine eigene Begrenzung. Ja? Der Körper jedes lebendigen Organismus, auch von uns Menschen als Lebewesen. Organismen sind eigenaktiv grenzsetzende Lebewesen, ja? Lässt sich hier sagen, mit Plessner. Und damit verbunden zeigt alles Lebendige in seiner Körperlichkeit auch, indem es seine eigene Grenze setzt, eine gewisse Plastizität. Ja? Ich kann, nur um das aus einem Alltags, aus dem Alltag heraus sozusagen darstellbar zu machen, nicht? Wenn jemand ungefragt in meine Körperzone eintritt, heißt das, also ich habe, es sind meine Grenzen in diesem Augenblick also überschritten worden, und das ist mit meiner körperlichen Intention im Moment nicht vereinbar. Ja? Ich bin aber so plastisch veranlagt, dass ich jemanden gerne, zum Beispiel eine geliebte Person, durchaus näher in meine Körpergrenzen eindringen lassen kann und möchte. Nicht? Also das ist auch sozusagen ein Gedanke, der mit dieser Plastizität zusammenhängt. Ja? Das ist jetzt nicht nur zu verstehen als äußere Plastizität. Das heißt, wenn ich mit meinem Finger auf meine Handoberfläche Druck ausübe, dass sich hier sozusagen eine gewisse Eindellung der Hautoberfläche ergibt, dass erfüllt nicht jetzt den Gedanken der Plastizität, den Plessner uns vorschlägt. Das ist schon auch ein Moment desselben, ja? Dass unsere Körpergrenzen natürlich auch im physischen Sinne plastisch sind, aber im Kern gemeint ist, dass weil wir eben als Lebewesen grenzsetzend sind, eigenaktiv grenzsetzend sind, sind wir auch in der Lage, eigenaktiv sozusagen unsere Körpergrenzen oder Körpergrenzsetzung in einer gewissen Flexibilität und Plastizität gestaltbar werden zu lassen. Und da sagt Plessner auf Seite 178, da komme ich jetzt hin kurz zu sprechen, Folgendes zum Thema: Alles Lebendige, zum Gedanken der Plastizität, alles Lebendige zeigt Plastizität. Zerrbarkeit, Dehnbarkeit, Biegbarkeit, in welcher die Schärfe der Begrenzung des Ganzen mit einer hochgradigen Verschiebbarkeit der Grenzkonturen zusammengeht. Ja, also das klingt jetzt natürlich, darum habe ich das zuerst gesagt, es geht nicht in erster Linie jetzt, also das betrifft einfache lebendige Organismen und betrifft aber auch unseren menschlichen lebendigen Organismus. Diese Zerrbarkeit, Dehnbarkeit, Biegbarkeit, aber im human spezifizierenden, kultivierten Sinne gewinnt gewissermaßen unsere körperliche Zerrbarkeit, Dehnbarkeit und Biegbarkeit eine andere, nämlich kulturspezifische Dimension. Ne? Im Sport zum Beispiel, nicht? Im Skisport, nicht? Erfordert oder auch im Fußball oder in sonstigen Sportarten, nicht, erfordert die Dehnbarkeit und Biegbarkeit ein bestimmtes Training. Nicht? Und das Training ist ja Ausdruck sozusagen des eigenaktiv tätigen Gestaltungswillens hinsichtlich des eigenen Körpers. Wir können sozusagen bewusst unseren eigenen Körper plastisch dehnbar und biegbar zum Beispiel durch bestimmte Körpertrainings gestalten. Ne? Das ist bei Tieren nicht ganz so. Tiere trainieren nicht in dieser Weise. Und wenn sie trainieren, dann ist sozusagen das Training der Instinktsteuerung eingeschrieben. Aber wir machen das bewusst. Also diese plastische Verschiebung des oder Verschiebbarkeit der Grenzen des eigenen Körpers ist dem Körper, ich betone das noch einmal, nur in dem Maß zuträglich, als diese plastische Verschiebung vom lebendigen Organismus eigenaktiv hervorgebracht und vollzogen wird. Das heißt, jede von außen kommende Grenzverschiebung, also die nicht von uns selber intendiert ist, ist für den Organismus bedrohlich, schmerzhaft und im schlimmsten Fall zerstörerisch und tödlich. Umgekehrt ist der Organismus, wenn er sich am Leben halten soll, ständig veranlasst, seine eigene Grenze zu plastisch zu gestalten, ja sogar seine eigene Grenze zu überschreiten, über sich hinauszugehen zu müssen, um Außenliegendes erfassen und in sich einholen zu können. Das heißt, der Organismus erhält sich in der dynamischen Spannung zwischen einem Überschreiten seiner eigenen Körpergrenzen und in einem Beharren innerhalb seiner Grenzen. Ja, das ist auch eine sozusagen dynamisch-dialektische Geschichte, auf die Plessner hier dann auch Bezug nimmt. In dieser Spannung des Überschreitens und Beharrens vollzieht der Organismus einen permanenten Grenzübergang, der gleichzeitig als eigenaktiv in Gang gehaltener Motor seiner Entwicklung verstanden werden kann. Ich bringe wieder ein Zitat auf Seite 189. Grenze, sagt Plessner, ist stehendes Übergehen. Das Weiter als Halt, das Halt als Weiter. Infolgedessen ist das Produkt aus beiden Momenten nicht das einfache, grenzauflösende Werden, welches das Jetzt nur als Limes enthält, sondern Werden eines Beharrens, Beharren eines Werdens. Also weil der lebendige Organismus in seiner Selbsterhaltung gewissermaßen beharren muss, ist er zum grenzüberschreitenden Werden veranlasst, weil er sonst nicht beharren kann. Ein lebendiger Organismus, der nicht von außen nach innen und von innen nach außen sich bewegt, grenzüberschreitend, kann nicht überleben. Ja, soweit zum Begriff der Grenze. Ja, und als dritten Zentralbegriff führen wir uns bei Plessner den Begriff der Positionalität vor Augen. Der Begriff der Positionalität steht bei Plessner in einem engen, untrennbaren Zusammenhang mit dem Begriff der Grenze und dem Begriff der Doppelaspektivität. Also Doppelaspektivität, ich betone es noch einmal, im Sinne zweier nicht einander überführbarer, nicht wechselseitig ineinander auflösbarer Richtungsdimensionen. Das heißt, innen und außen als in einem dialektischen Spannungsverhältnis stehende Richtungsgegensätze. So sind sie zu verstehen, die eine Spannung erzeugen, in der sich die Plastizität der Körpergrenze manifestiert. Positionalität bedeutet sich aus sich selbst heraussetzendes Sein als Werden des lebendigen Organismus. Man kann hier auch einen heraklitischen Gedanken erkennen, der ja an den Anfängen der westlich-europäischen Philosophiegeschichte auftretende Frage, wie ist Sein zu denken, so beantwortete, dass er sagte, Sein ist als Werden zu denken. Ne? Zum Unterschied von Parmenides, der gemeint hat, also Sein ist nur als Unbewegtes zu denken. Ein Ding positionalen Charakters, sagt Plessner, kann nur sein, indem es wird. Der Prozess ist die Weise seines Seins, sagt Plessner auf Seite 187. Indem aber das Werden als Seinsweise des Organismus eben nicht zu seiner Auflösung und Zerstörung führt, bedarf es eines sich selbst in seinem Werden begrenzenden, grenzsetzenden Beharrungsvermögens, das es gestattet, seine Identität zu bewahren. Und Positionalität bedeutet also, dass Lebewesen, das, was sie sind, in einer bestimmten Lebensumgebung aus sich selber heraussetzen oder wie Plessen auch immer wieder sagt, aus ihrer positionalen Mitte heraussetzen, dabei aber sich in ihrer körperlich begrenzten Identität beibehalten. Auf der Grundlage des sich aus seiner Mitte, in seiner Umgebung, in Position Setzens, entwickelt Plessner nun jene Differenz, die den Unterschied zwischen Tier und Mensch ausmacht. Nämlich Tieren bleibt das, was sie selber sind, verborgen, sagt, argumentiert Plessner, und zwar deswegen, weil sie keinen reflektierenden Bezug zu ihrer positionalen Mitte entwickeln können, weil sie sich ihres Inneren nicht bewusst werden können, könnte man sagen, weil sie keinen Bezug zu ihrem Inneren entwickeln können, aus dem ihr Selbstsein, also das, was sie sind, hervorgeht. Das heißt eben, dass Tiere einzig und allein zentrisch positioniert sind. Sie sind gewissermaßen kognitiv auf ihr Zentrum fixiert, aber ihr Zentrum, ihre Mitte bleibt ihnen verborgen. Sie können sie nicht bewusst realisieren. Und genau das macht den Unterschied zu Menschen hin aus. Wir Menschen können und müssen uns exzentrieren. Das heißt, aus unserer positionalen Mitte heraustreten und in diese selber hineinblicken. Wir können und müssen einen reflektierenden Bezug zu unserer Mitte, zu unserer positionalen Mitte entwickeln. Das heißt, wir Menschen verfügen über ein positionales Zentrum, aus dem wir kognitiv heraustreten und auf das wir einen reflektierenden Bezug nehmen können. Diese reflektierende Bezugnahme auf das innere Zentrum, auf die leibinnerliche Mitte, bewirkt eine Transformation des bloßen Zentrums zu dem mit Ich, zu einem mit Ich benennbaren Zentrum. Also die Transformation des positionalen Zentrums zum Ich. Und hier bringe ich Ihnen auf Seite 360 und 64 einen Zitatausschnitt aus den Stufen des Organischen. Und zwar sagt hier Plessner, na, wo habe ich es? Ah ja. Also das ist gleich zu Beginn des letzten Kapitels, wo es in den Stufen des Organischen um die Sphäre des Menschen geht, wie Plessner das betitelt. Sagt Plessner, die Schranke der tierischen Organisation liegt darin, dass dem Individuum sein Selbersein verborgen ist, weil es nicht in Beziehung zur positionalen Mitte steht, während Medium und eigener Körperleib ihm gegeben auf die positionale Mitte das absolute Hier und Jetzt habe ich da was ausgewischt? Wiederhole noch einmal das Zitat. Also die Schranke der tierischen Organisation liegt darin, dass dem Individuum sein Selbersein verborgen ist, weil es nicht in Beziehung zur positionalen Mitte steht, während Medium und eigener Körperleib ihm gegeben auf die positionale Mitte das absolute Hier und Jetzt auf. Dies wird ihm nicht gegenständlich, hebt sich nicht noch einmal bezogen, denn es ist kein Gegenpunkt mehr für eine mögliche Beziehung da. Insoweit das Tier selbst ist, geht es ihm hier jetzt auf. Dies, also das Hier und Jetzt, wird ihm nicht gegenständlich, hebt sich nicht von ihm ab, bleibt Zustand, vermittelndes hindurch konkret lebendigen Vollzugs. Das Tier lebt aus seiner Mitte heraus, ja, das Tier lebt aus seiner Mitte heraus, es lebt aber nicht als Mitte, ja, das Tier lebt aus seiner Mitte heraus, in seine Mitte hinein, aber es lebt nicht als Mitte, weil es nicht zu seiner Mitte Bezug nehmen kann. Ja, ein Stück weiter auf der Seite 364 heißt es dann, der Mensch als das lebendige Ding, das in die Mitte seiner Existenz gestellt ist, weiß diese Mitte, erlebt sie und ist darum über sie hinaus. Er erlebt die Bindung im absoluten Hier und Jetzt, die Totalkonvergenz des Umfeldes und des eigenen Leibes gegen das Zentrum seiner Position und ist darum nicht mehr von ihr gebunden. Darin steckt auch sozusagen das Freiheitspotenzial, ne, das wir haben. Diese Nicht-Gebundenheit an die Mitte, sondern die Möglichkeit, sich zu exzentrieren, ne, ist eine Konstitutionsbedingung von Freiheit. Ja, er erlebt, also der Mensch, er erlebt das unmittelbare Anheben seiner Aktionen, die Impulsivität seiner Regungen und Bewegungen, das radikale Urhebertum seines lebendigen Daseins, das Stehen zwischen Aktion und Aktion, die Wahl ebenso wie die Hingerissenheit in Affekt und Trieb. Also da kommt eine gewisse Ambivalenz zum Ausdruck und steht sozusagen dadurch, stehen Möglichkeiten zur Wahl als eine Dimension von Freiheit, aber gleichzeitig finden wir uns auch immer wieder hingerissen durch Affekte und Triebe. Wir Menschen sind zwar, wie Galen sagt, instinktreduziert, aber das heißt nicht, dass wir keine Instinkte haben und dass wir nicht durch Triebe gesteuert sind. Nicht? Aber wir sind in der Lage, uns in gewisser Weise von unseren Trieben zu distanzieren. Nicht? Wir Menschen haben zum Beispiel nicht Sexualität rein um der biologischen Fortpflanzungsfunktion willen. Nicht? Das mag auch natürlich mit hineinspielen. Aber Kinderwünsche sozusagen entstehen, nicht? Wenn etwas gerade zufällig passiert, nicht? Was entgegensteht. Die Humansexualität ist dadurch, man kann sie so beschreiben, ausgezeichnet, dass sie eben genau in der Lage ist, die biologische Fortpflanzungsfunktion von der sinnlichen Lustorganisation zu entkoppeln. Nicht? Und die Voraussetzung dafür ist, sich exzentrieren zu können. Ja, also das Stehen zwischen Aktion und Aktion, die Wahl ebenso wie die Hingerissenheit in Affekt und Trieb, er weiß sich frei und trotz dieser Freiheit in seine Existenz gebannt. Niemand kann sich aussuchen, wann und wo er zur Welt gekommen ist, ne, zum Beispiel, ne, und dass er einen lebendigen Organismus hat und so weiter. Nicht? Das sind sozusagen die Grenzen auch unserer Freiheit. Wir können zwar uns exzentrieren, Stellung nehmen zu unserem Inneren, aber wir können uns nicht sozusagen dieser Differenz, in der wir stehen, zwischen Innen und Außen entschlagen. Ne? Das gelingt nicht. Ja, trotz dieser Freiheit in eine Existenz gebannt, die ihn hemmt und mit der er kämpfen muss. Ist das Leben des Tieres zentrisch, so ist das Leben des Menschen, ohne die Zentrierung durchbrechen zu können, zugleich aus ihr heraus exzentrisch. Exzentrizität ist die für den Menschen charakteristische Form seiner frontalen Gestelltheit gegen das Umfeld. Ja, also wir stehen, wir haben sozusagen ein gegenständlich Gegenüberliegendes. Das heißt, also wir stehen einem Gegenüberliegenden gegenüber, aber gleichzeitig können wir Bezug nehmen zu unserem Inneren, dass genau diese, von der diese Gegenüberstellung ausgeht. In dem Fall dann bewusst reflektierenden Charakter erhält. Ja, in dieser seiner Exzentrizität fungiert das Ich als positionales Zentrum, als Ausgangspunkt, Bezugspunkt und als innerer Ort der reflexiven und selbstreflexiven Rückkehr im Rahmen der kognitiven und praktischen Eigenaktivität menschlicher Subjekte, die wir sind. Eine Eigenaktivität, in der sich Seiendes als dem Subjekt Gegebenes erschließt, und in diesem Zusammenhang spricht Plessner eben auch vom Prinzip des Vorrangs der Gegebenheit vor dem Sein. Damit wir überhaupt also Bezug nehmen können zum Sein, muss uns etwas gegeben sein. Und dafür steht bei Plessner das, was er als den Satz der Immanenz auch bezeichnet. Ich lese Ihnen das gleich vor, das ist auf der Seite 98 und der folgenden. Die Vorzugsstellung des eigenen Selbst, die um der qualitativen Gegebenheitscharaktere der physischen Dinge willen, zu einer Vorgegebenheitsstellung werden musste, findet im Satz der Immanenz nicht nur die Feststellung ihrer Abgeschlossenheit von der physischen Welt. Dieser Satz ist kein einfacher Aussagesatz. Immanenz des Ichs besagt mehr als einen Sachverhalt. Sie bedeutet zugleich das Prinzip des Vorrangs der Gegebenheit vor dem Sein. Ein methodisches Prinzip. Ja, also das klingt zunächst also verwirrend und widersprüchlich. Nicht? Wenn einerseits der Satz der Immanenz sozusagen Bezug nimmt auf die Vorzugsstellung des eigenen Selbst, wir müssen ja von uns selbst ausgehen können, aber genau deswegen, wohin gehen wir, wenn wir uns selber, von uns selber ausgehen, und ich sage, von uns selber ausgehen müssen, wie jeder andere lebendige Organismus, wir richten uns auf ein Gegenüberliegendes in unserem von uns selber ausgehen. Es muss uns daher etwas gegeben sein, damit wir etwas, namentlich unsere eigene Existenz, realisieren können. Ja, anhand des Gegebenen. Das reine von sich selbst ausgehen bringt es nicht. Nicht? Ohne Gegenüberliegendes sozusagen laufen wir ins Leere. Und aus dem heraus ergibt sich das Prinzip, wie es Plessner betont, des Vorrangs der Gegebenheit vor dem Sein. Ja? Aber nur mir, als der ich von mir selber ausgehen kann, kann etwas gegeben sein. Ja? Und daher spricht Plessner auch davon, dass es hier um ein methodisches Prinzip geht, Urteile über Seiendes zunächst dadurch zu prüfen, dass man die Zugänglichkeit des Seins untersucht. Seiendes wird etwas, zu dem man hingelangen bzw. das Gegebensein erscheinen muss, um beurteilbar zu sein. Und das ist auch ein starker kantischer Gedanke. Kant hat sich ja sowohl gegen den kartesianisch-dualistisch figurierenden Rationalismus gewandt, ne, als extrem, als auch gegen den Empirismus. Ne. Sein Diktum war, dass es darum gehe, Anschauung und Begriff zusammen zu bringen, weil nämlich Anschauungen ohne Begriffe blind sind. Das ist sozusagen gegen den Empirismus gerichtet. Nicht? Und auf der anderen Seite, Begriffe ohne sinnlich anschaubare Inhalte, wie das reine kartesianische Ich, leer sind. Nicht? Und der Satz der Immanenz versucht hier also auch verknüpfend zu wirken. Der Satz der Immanenz, das heißt, sagt Plessner, der Manifestation irgendeines Seins entspricht, dem entspricht ein Akt subjektiver Zuwendung, aufgrund dessen es vorhanden ist. Zugänglichkeit, Gegebenheit und Wissen von werden einander äquivalent und bleiben bei gegensinniger Richtung notwendig miteinander verknüpft. Ich werde, das ist nur eine Vorschau aufs nächste Semester in der Vorlesung, diesem Gedanken sozusagen mehr Platz einräumen. Es wird mir im nächsten Semester darum gehen, den Zusammenhang zwischen philosophischer Anthropologie und Ontologie darzulegen. Und ich werde dann auch Bezug nehmen auf einen Zeitgenossen und auch Korrespondenzpartner von Helmut Plessner, nämlich Josef König und seine Schrift Sein und Denken, der von wo aus sich sozusagen das Konzept einer Ontologie, einer Seinstheorie, die man der philosophischen Anthropologie als allgemeiner Wissenschaft von Menschen einschreibt, orientiert. Ja, jetzt nochmal zurück, also eben zu Plessner selber, also aus dem Satz der Immanenz, das heißt aus dem Prinzip des Vorrangs der Gegebenheit vor dem Sein, folgt auch der Begriff des Bewusstseins bei Plessner. Indem uns etwas Gegenüberliegendes gegeben ist, realisieren wir nicht nur, dass etwas gegeben ist, sondern auch, dass wir es sind, denen etwas gegeben ist. Diesen Gedanken hat ja auch schon Aristoteles gehabt. Ne? Seine Gedanke des Gemeinsinns, ne? Der an der Stelle aufgedacht hat, wo sich Aristoteles Folgendes gefragt hat. Gut, wir könnten zur Not sagen, wenn wir eine Wahrnehmung haben, dass diese Wahrnehmung, zum Beispiel etwas Hören, über das Gehörorgan verläuft und daraus ergibt sich das, was wir wahrnehmen. Da braucht man sozusagen noch, das könnte man rein physisch sozusagen abhandeln. Aber was passiert, wenn wir etwas wahrnehmen oder wenn die Wahrnehmung erst daraus entsteht, dass wir darauf verwiesen sind, etwas gleichzeitig zu hören und sehen zu müssen oder gar etwas gleichzeitig hören, sehen und spüren zu müssen, da kommen wir mit der reinen Beschreibung der Sinnesfunktionen nicht mehr aus. Da muss es eine verknüpfende Instanz geben. Ne? Und das ist für Aristoteles der Gemeinsinn. Ne? Also gewissermaßen eine Transferstelle zwischen Körperseele und Geistseele bei Aristoteles, wenn Sie so wollen. Ja? Und auch Aristoteles hat bereits darauf verwiesen, dass wir, wenn uns etwas gegeben ist, wir uns dabei gleichzeitig selber beobachten. Nicht? Wir nehmen etwas wahr und nehmen uns gleichzeitig als Wahrnehmende wahr. Nicht? Und das geht es ja auch. Das heißt, wir finden zu unserem Bewusstsein, indem uns etwas gegeben ist und wir gleichzeitig realisieren, dass wir es sind, denen etwas gegeben ist. Ich bringe Ihnen hier noch ein Zitat auf der Seite 111. Er sagt, nicht ist das Bewusstsein in uns, ja, sondern wir sind im Bewusstsein. Das heißt, wir verhalten uns als eigenbewegliche Leiber zur Umgebung. Das Bewusstsein kann getrübt, eingeengt, ausgeschaltet sein, seine Inhalte wechseln, seine Struktur aber hängt ab von der Organisation des Leibes, aber seine Aktualisierung ist immer da gewährleistet, wo die einheitliche Beziehung zwischen Lebenssubjekt und Umwelt in doppelter Richtung, nämlich rezeptiv und motorisch, durch den Leib besteht. Bewusstsein ist nur diese Grundform und Grundbedingung des Verhaltens eines Lebewesens in Selbststellung zur Umgebung. Also damit ist auch etwas Interessantes ausgesagt, dass der Bewusstseinsbegriff Begriff Plessner also über das Humanspezifische ja, hinausweist, also weiter gefasst ist. Gut, da sind wir sozusagen in unseren philosophischen Überlegungen, philosophiegeschichtlich erst relativ spät draufgekommen. Nicht? Bis ins, an, zum Beginn des 20. Jahrhunderts hat man sich in der Diktion gefallen, dass Lebewesen, also Tiere, ohnehin kein Bewusstsein haben. Und in der Zwischenzeit sind wir eines anderen belehrt worden. Ja, also auf dieser mit Bewusstsein ausgestatteten Selbststellung von Lebewesen, wie Plessner sagt, namentlich jetzt menschlicher Lebewesen auch, beruht nun auch für Plessner der Unterschied zwischen Menschen und Tieren. Zwar ist auch den Tieren ihre Umgebung bewusst, nicht aber ihre Selbststellung in ihrer Umgebung. Ja? Wir, uns ist die Umgebung bewusst, aber gleichzeitig ist uns bewusst, dass wir es sind, die Umgebung beobachten, denen die Umgebung gegenständlich gegenüberstellt, die Bezug nehmen zur Umgebung. Plessner formuliert das sinngemäß so, dass er sagt, dass zwar auch das Tier eben aus seiner Mitte heraus lebt und dass ihm dabei das Umgebende durchaus gegeben ist, aber das Tier erlebt sich selber nicht als seine Mitte, es erlebt sich schon gar nicht als Ich, weil es eben sich nicht exzentrieren kann, wie eben der Mensch. Das heißt, Tiere sind, könnte man vereinfacht sagen, zweidimensional innen außen gerichtet, während der Mensch dreidimensioniert ist. Ne? Der Mensch sozusagen ist ein Lebewesen, das Körper ist, das in seinem Körper ist und, das wäre dann die dritte Dimension, das den Blick sowohl auf seinen Körper als auf sein körperliches Leibinneres und den Zusammenhang zwischen innen und außen hat. Ja? Und das drückt Plessner sinngemäß so aus auf Seite 366 und der folgenden. Damit werde ich dann bald zum Schluss kommen für heute. Ich bin etwas zeitverzögert, dass ich heute aufgrund der Evaluierungszeit Jetzt muss, ja, 366, ja, sagt, in doppelter Distanz zum eigenen Körper, das heißt noch vom Selbstsein in seiner Mitte, dem Innenleben, abgehoben, befindet sich der Mensch in einer Welt, die entsprechend der dreifachen Charakterisierung seiner Position Außenwelt, Innenwelt und Mitwelt ist. Man könnte sagen, soziale Mitwelt ist, ne? In jeder der drei Sphären hat er es mit Sachen zu tun, die als eigene Wirklichkeit in sich stehendes Sein ihm gegenübertreten. Also diese Dreidimensionalität, von der ich gesprochen habe, lässt sich auch mit diesen drei Dimensionen kompatibel machen, nämlich von denen Plessner spricht, also der Außenwelt, der Innenwelt und der sozialen Mitwelt. Und auf dieser Triplizität beruhen Personalität, Geist und Freiheit. Man könnte sagen, die dynamische Verschränkung von Außenwelt, Innenwelt und sozialer Mitwelt ist für Plessner die grundlegende Konstitutionsbedingung für die Personbildung, für die Bildung des Geistes und für die Bildung der Freiheit als Humanspezifika. Und darauf werde ich dann das letzte Mal noch zu sprechen kommen. Für heute aber möchte ich abschließen. Gut, Dankeschön.